Und ich freue mich, zu Gast zu sein und frage in der Zoologischen Staatssammlung einen, der es wissen muss, welches ist die schnellste Schnecke?
Vielleicht der Tigerschnegel, ja, den gibt es bei uns in den Gärten, wo es naturnah zugeht. Da kann man den in der Nacht beobachten, sind nachtaktiv und sind flott unterwegs.
Wie viel kmh?
Das kann man so nicht sagen. Also eher in Metern pro Stunde, so ein paar Meter die Stunde schaffen die.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Michael Schrödel erforscht das Leben der Schnecken.
Von seinem Büro aus in der Münchhausenstraße, Zoologische Staatssammlung. Fiese Adresse für einen Wissenschaftler.
Ja, aber ein Omen ist Omen, ja. Man muss sich schon was einfallen lassen, wenn man Schnecken als interessant an die Öffentlichkeit verkaufen will. Das war vor dem Artensterben. Mittlerweile geht's besser.
Ja, wir kommen noch dazu, wie trostlos das ist, was sich abzeichnet. Also hier bewegt sich erstmal schon gar nichts mehr. Wie viele haben sie im Glas?
Wir haben ungefähr 2 Millionen Stück Schneckenschale oder Schnecken in Gläsern oder eben trocken in Kästen.
Und wie bringe ich eine Schnecke um?
Manchmal geht es von selber, ja, das macht die Natur dann. Dann sammelt man bloß die Schalen auf. Und wenn ich das tun will, dann tue ich sie in Alkohol. Und wenn ich sie vorher narkotisieren will, dann entweder im Kühlen, also gefrieren, oder es gibt auch Chemikalien, die narkotisieren.
Bevor wir gleich bei den letzten Dingen bleiben, was können wir denn lernen von den lebenden Schnecken?
Ein Leben in Gemütlichkeit, ein bescheidenes Leben. Die Schnecken sind allerdings auch sehr zielstrebig. Wenn die mal Nahrung gerochen haben, dann kriechen sie da auch hin und lassen sich nicht beeinträchtigen.
Ja, Sie haben mir vorhin ein Riesenglas gezeigt, voller Nacktschnecken.
Ja, das ging relativ flott. Also hier, ich brauchte die für einen Kurs für die Studierenden und dann innerhalb von 3, 4 Stunden hatte ich 1000 Stück zusammen und die haben wir mit Bierfallen angelockt. Viele Nacktschnecken mögen Bier und dann kommen die von weit her und wollen da probieren.
Das bayerische Schnecken auf einer ganz normalen Wiese hier draußen.
Ja, und zwar sehr viele davon, ja. So viele, dass es störend ist und das liegt unter anderem daran, dass es zu wenige natürliche Fressfeinde gibt.
Wer frisst denn Schnecken?
Eine ganze Menge Tiere eigentlich. Also das geht bei Vögeln los, Rabenvögeln, Amseln, andere Drosseln, Erdkröten, Käfer, sogar Glühwürmchen, Larven, manche Weberknechte. Also ich kann jetzt noch lang weitermachen. Es gibt sehr viele Tiere, die kleine Schnecken zumindest fressen würden.
Da sind wir leider gleich beim Thema. Die sind massenhaft ausgefallen die letzten Jahre.
Ja, so ist es. Und das sehen wir bei vielen Tieren, die halt früher in den Gärten zu Hause waren. Die gibt es halt jetzt nicht mehr. Wann haben Sie Ihr letztes Glühwürmchen gesehen? Bei mir ist es eine Weile her.
Manche wissen ja gar nicht mehr, was es alles gab. Mir hat mal ein alter Mann erzählt von Starschwärmen am Bodensee, wo sich kurz der Himmel verdunkelte.
Ja, also da wo ich wohne, gab es früher auch Stare und da gibt es jetzt keine Stare mehr. Wir hatten auch Spatzen, die haben mich geärgert, weil die ständig so ein Radau veranstaltet haben und Spatzen habe ich bei mir auch schon lange keine mehr gesehen.
Ich schwenke aber, damit es nicht gleich so duster wird, nochmal zu einer Art, die meines Erachtens nicht auf der roten Liste steht, doch nochmal die Nacktschnecke. Zu was ist sie denn gut?
Also, was Sie meinen wahrscheinlich, ist dieses rotbraune Nacktschneckentier, das so häufig ist. Das ist die gemeine oder gewöhnliche Nacktschnecke Arion vulgaris. Und die, außer dass sie Gemüse und Salat und Blumen frisst, frisst auch Kot und Aas. Also auf einer Wiese, wo allzu viel Hundekot rumliegt, sind die Viecher durchaus nützlich.
Kennt denn der Zoologe überhaupt die Begriffe Schädling und Nützling?
Eigentlich nicht, aber der Zoologe hat eine Frau und die kennt diese Begriffe sehr wohl. Und wenn die ihren Salat haben will, dann ist ganz klar, wer da der Schädling ist.
Und dann bringen wir es hinter uns. Zerschneiden oder salzen?
Also meine Frau hat mich weinend anklagend zur Rede gestellt, was ich denn als Schneckenforscher tun würde gegen diese Plage da draußen. Und dann musste ich mich entscheiden, Frau oder Schnecke. Also ich habe mich für Frau entschieden. Ich habe auch ein Büchlein drüber geschrieben, wie man der Plage Herr werden kann und zwar möglichst sanft. Also ich empfehle immer, wer die Geduld hat und wer sich über Gartengestaltung 1, 2 Jahre Zeit lässt, der kann die Plage auch mit diesen Nacktschnecken sehr wohl in den Griff kriegen, ohne den Griff zur Gartenschere. Wer aber sagt, ich muss jetzt und hier und heute die Schnecken beseitigen, dem rate ich tatsächlich zur Gartenschere, weil das ein schneller Tod ist, wenn man im vorderen Drittel der Schnecke konsequent den ganzen Körper durchschneidet, dann merkt die Schnecke nicht mehr viel davon.
Spüren und denken Schnecken überhaupt irgendwas?
Ja, schon. Also etwas langsamer als wir vermutlich, aber wenn man Schnecken aufschneidet, was man als Zoologe gelegentlich macht, sieht man, dass die ein gut entwickeltes Hirn haben und es gibt auch Verhaltensstudien zum Beispiel von Schnecken. Schnecken sind lernfähig. Die lernen sehr wohl, wenn sie irgendwo einen guten Salat als Futter gefunden haben, wo der ist, und den finden sie auch wieder, solange bis der Salat nicht mehr da ist.
Was ist also Ihre Methode der ersten Wahl?
Ja, erstmal schauen, was ich tun kann, was ich an meinem Garten ändern kann, dass die selber genug krautiges Zeug in wilden Ecken im Garten zu fressen haben, wo sie auch natürliche Fressfeinde haben. Und dann stelle ich die Gemüse, Salat, Blumen, Kulturen eben zum Teil in Hochbeete oder mit einem Sperrstreifen getrennt vom Rest vom Garten. Und da kriechen die auch gar nicht hin, wenn sie nicht müssen. Und wenn, dann macht eine oder zwei, machen ja auch nichts.
Ich habe Ihr Buch gelesen, auch einige Aufsätze, und kann verstehen, dass Sie immer größere Hemmungen haben, was zu töten. Denn in der Stunde wird es auch um Ihre Sorge gehen vor der Biokalypse, wie Sie es nennen, wenn tausende Arten aller Art vergehen und damit tausende tierische und pflanzliche Kreisläufe enden. Aber dann ist immer noch, und wenn auch zuletzt, der Mensch da, oder?
Ja, das ist der verbreitete Fehler, den wir machen. Ich meine, uns geht's gut, vor allem hier. Ja, und es ist ja draußen noch grün und es stehen ja auch noch Bäume rum und ein paar Viecher gibt's ja noch und wir glauben, das passt schon so weit, aber nicht mal bei uns passt's. Ja, und wenn die Bäume jetzt zuhauf vertrocknen, verdörren, dann beginnen wir zu ahnen, hoppsa, da stellt sich eine Landschaft um. Ja, und in anderen Teilen der Welt ist das schon wesentlich dramatischer.
Aber Sie sind 53, ich bin 59, nach uns, oder?
Hätte ich am Anfang auch gedacht, aber je länger ich mich mit solchen Themen beschäftige, desto mehr komme ich zur Einsicht. Also bis der wirklich brutale Klimawandel mit ein paar Grad plus überall zu spüren sein wird, da werden noch ein paar Jahrzehnte vergehen vermutlich. Aber Leben ist empfindlich, Leben stirbt längst, bevor die Meere Hamburg überschwemmt haben. Und das können wir eben an vielen Stellen dieser Welt heute schon bewundern, was da passiert. Und wenn Tiere und Pflanzen sterben, dann gibt es auch viel mehr Treibhausgase, was wiederum den Klimawandel anheizt.
Mit Blick auf Ihre vollen Buch- und Leitsordnerregale, die vielen Gläser und den Taucheranzug da hinten, denke ich, ich fürchte, Sie haben recht. Das wird eine Stunde.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Michael Schrödel, folgt der Schleimspur.
Im Garten der Zoologischen Staatssammlung, wo ich auf Hausbesuch sein darf, in einer verwunschenen Ecke, nur die Verdi-Straße rauscht, ein altes Holzhaus steht da, Schatten braucht's natürlich. Wir drehen hier mal so einen Baumstamm um. Ui, wen haben wir denn da?
Das ist der Tigerschnägel, der lebt hier.
Ist also zusammengerollt, gefleckt, gepunktet, hat bestimmt so eine 8-9 Zentimeter. Uah, Sie nehmen ihn zwischen Daumen und Zeigefinger.
Die können auch bis zu 20 Zentimeter lang werden und dann wachsen sie nur noch in die Dicke, also 20 Zentimeter daumendick. Sind aber nachtaktiv, sind völlig harmlos für ihre Pflanzungen. Und im Gegenteil, manchmal, die sind territorial und aggressiv und können auch mal schädliche Nacktschnecken attackieren und sogar auffressen.
Selber ist allerdings auch nackt ohne Haus und etwas überrascht, habe ich das Gefühl.
Am liebsten mag er Pilze und momentan orientiert er sich, also die Fühler sind ausgefahren, der guckt sie jetzt an.
Hat er wirklich ganz außen, ja. Mini die Augen drauf?
Die kleinen Pünktchen auf den oberen Tentakeln sind die Knopfaugen, die sehen allerdings nicht besonders gut und weit.
Also dieser fiese Kinderspaß mit kleinen Finger randippen, ja. Zack geht's rein, ich hau ihm jedes Mal auf die Augen.
Ja, das stimmt, aber das macht denen nichts, weil sie ständig, wenn sie sich selber fortbewegen, auch gegen Grashalme stoßen. Also wenn man das einigermaßen sanft macht, dann tut man denen gar nichts damit.
Ob er sich irgendwas denkt?
Der wundert sich jetzt gerade, was ist denn hier los? War doch gerade noch schön und dunkel und jetzt stehen da zwei und wollen was von mir. Nein, das denkt er sich natürlich nicht. Also so weit geht das Schneckendenken nicht. Aber er ist eher, sage ich, sind ja Zwitter. Also der Schneck ist irritiert und überlegt jetzt gerade, was macht man da?
Also nun nach Salz auf unserer Haut, Schleim auf Ihrer Hand. Löst bei Ihnen null Abwehr aus?
Also Tigerschnägel haben den Schleim, der geht sehr leicht wieder ab, im Gegensatz zu dem von den rotbraunen Wegschnecken, die das Gemüse und den Salat fressen. Also die hier, die haben auch Schleim, aber das ist kein für mich erschreckender Schleim.
Und Tiger, weil er so schöne Punkte hat.
Richtig, und eben auch, weil er durchaus aggressiv sein kann, allerdings nicht uns gegenüber, sondern andere Nacktschnecken, wenn sich die in sein Territorium wagen und er lieber allein wäre.
Es gibt, habe ich gehört, 270 bekannte Schneckenarten in Bayern. Ich lerne, die Zwergdeckelschnecke kommt nur in München vor.
Ja, also 270 stehen in den Listen. Ob es die 270 noch alle gibt, das wäre die Frage. Ja, vielleicht gibt es ein paar davon schon gar nicht mehr. Und die Zwergdeckelschnecke, die gibt es tatsächlich nur in einem Quellbach im Münchner Norden. Da gibt es zwar etliche tausend davon, aber so gut schaut es für die auch nicht aus, wenn es immer trockener wird und immer wärmer wird.
Ich komme mit Ihnen immer aufs Artensterben. Ne?
Irgendwie scheint es mein Job zu sein.
Mitten im Idyll, die Sonne bricht durch den Tannen-Efeu, wuchert die Bäume hoch. Ja, also feucht muss also, es schon sein.
Ja, genau. Also so feucht wie in dem Bach, wo die Zwergdeckelschnecke wohnt. Und früher haben mich die Kollegen auch immer aufgezogen, ja, du mit deinen Schnecken, da interessiert sich eh keiner außer dir. Oh, der Tigerschnägel probiert mich übrigens gerade, also der raspelt mit seiner Radula gerade an meiner Hornhaut. Normal wollen die Pilze fressen, ja, aber der versucht sich jetzt zu orientieren da. Und
Moment, der wölbt mich quasi, ja, seine Lippe aus.
Richtig.
Und versucht ihre,
genau,
Haut.
Genau, und raspelt da und schaut, bin ich Pilz? Nö. Bin ich Aas? Nö, bin ich auch nicht. Bin ich irgendwas sonst Interessantes? Also er wird bald wieder aufhören, schätze ich mal. Hoffe ich. Sonst raspelt er mich ab.
Sonst raspelt er den Professor Mürbe.
Ja, ja.
Hat er eigentlich nie Minderwertigkeitskomplexe im Vergleich zu Tigerforschern, Delfin, Wolf, Orangutanforschern?
Also ich habe gelegentlich Komplexe, weil eben andere Kollegen, wenn sie an Vögeln forschen oder an Säugetieren, da interessieren sich doch mehr Leute dafür. Bloß, das hat sich doch sehr geändert in den letzten Jahren. Also zum Beispiel diese Schnecke, die es nur in dem Münchner Bach gibt, ist die einzige Tierart, von der wir wissen, dass es sie nur in München gibt. Und das hat ein großes Presseecho auch ausgelöst und sie wurde sogar zum Wappentier von München vorgeschlagen. Tatsächlich, ein 2 mm Tier, aber eben was ganz Besonderes.
Weil hier alles so langsam abläuft.
Da kann ich jetzt nichts kommentieren. Also in Sachen Renaturierung und Biodiversität ist es wahrscheinlich so, ja.
Aber dieses kleine Wieseneck ist gar nicht so besonders besetzt und ein Student hat 50 Arten gefunden.
Das ist nicht speziell für hier, das gäbe es eigentlich in anderen Ecken, wildbelassenen Ecken von München auch, wenn sie denn wildbelassen wären. Aber viele Ecken sind es eben nicht mehr.
Der Tigerschnägel scheint sich auf ihrer Hand wohlzufühlen, er wird lang und länger und marschiert.
Ja, der ist jetzt voll in Fahrt, also... Die sind ja eben nachtaktiv und schaffen ein paar Meter in der Stunde, aber die kriegen normalerweise nicht geradeaus, sehen Sie jetzt ja, der orientiert sich nach links und nach rechts und versucht, ja, eigentlich wieder in eine dunkle Ecke zu kommen. Ne? Und jetzt hat ihn irgendwas erschreckt an meinem Fingernagel, ich weiß auch nicht, was
ja,
er gegen den hat.
Plus die Eisenbahn, die vorbeiratterte.
Die hört er nicht, also Schnecken hören nicht, was sie schon machen, ist Vibrationen spüren. Aber jetzt hier oben in meiner Hand kommt die Bahn nicht hin mit ihren Vibrationen. Also das halte ich für unwahrscheinlich.
Wir tauchen mal in ein anderes Feld, weit weg vom Land. Ihr Spezialgebiet ist ja Meeresschnecken. Das heißt, die vertragen dann Salzwasser. Haben die auch Kiemen?
Ja, allerdings nicht Kiemen wie bei den Fischen, sondern eigene Hautausstülpungen meistens, die halt in Anführungszeichen durchblutet sind und dadurch nehmen sie Sauerstoff aus dem Meerwasser auf, ja. Schauen Sie mal, wie lang dieser Tigerschnägel wird, ja. Jetzt wird er lang und dünn.
Wie eine Schlange fast.
Ich habe auch schon mal einen Anruf gekriegt, so Hilfe, Hilfe, ich habe eine Schlange im Garten, aber die Schlange hat Fühler, dann wusste ich schon, wer es ist.
Er scheint sich richtig wohl zu fühlen bei Ihnen.
Ich
sehe allerdings
ich
auch
mal.
Die Glipschfäden über Ihre Finger gezogen.
Ja, da sind die Profis. Also Schleimfädenbildung ist eine Spezialität von diesen großen Schnägeln, weil bei der Paarung, die verfolgen einander die Tiere und wenn sie eine attraktive Schleimspur von dem Kollegen finden, dann schwenken die auf die Schleimspur ein, kommen schneller vorwärts als das vorankriechende Exemplar.
Im Schleimschatten.
Im Schleimschatten kriecht sich schneller, genau, und dann kriechen die, wenn sie sich paaren wollen, auf einen Busch oder irgendwo an ein Gartentor und umwickeln sich und lassen sich an einem gemeinsamen Schleimfaden runter und dann wird sich gegenseitig befruchtet.
Ich höre aus dem Ton große Sympathie.
Ja, vor allem Bewunderung und Faszination. Und ich kenne auch Leute, die haben mit Schnecken gar nichts am Hut, aber wo sie dieses Schauspiel zum ersten Mal gesehen haben, da waren die auch fasziniert.
Vorsicht, Stechmücke im Bad.
Na, das ist nicht schön.
Hey, sie haben sie umgebracht.
Ich finde, man hat das Recht auf Selbstverteidigung.
Jetzt bin ich mal gespannt, der Schnegel nähert sich der Stechmücke, die auf ihrem Unterarm jetzt liegt.
Das ist ein spannendes Experiment, habe ich so noch nie gemacht. Normalerweise sind Schnegel auch Aasfresser, also es könnte es sein, wobei es ihm hier vermutlich zu hell ist, aber gucken wir doch einfach mal, was passiert. Also noch ein Zentimeter, noch einen halben Zentimeter und knapp vorbei. Oh, du Schnegel, so wird es nichts mehr überleben. Ich tue den mal wieder in seinen Schlupfwinkel, ja? Bevor er mir jetzt unter den Hemdsärmel kriegt, das
gerne.
Finde ich jetzt unangenehm.
So. Der darf wieder ins Feuchte.
Die berechnen übrigens auch, ja? Also wenn die über trockenes Substrat kriechen, dann verlieren die dabei Feuchtigkeit und irgendwann sagt ihnen ihr Schneckenhirn, hoppsa, der Feuchtigkeitsverlust ist zu groß, wir müssen umdrehen. Dann tun die das auch, ja? Dann würden sie nicht weiter zum Salat kriechen, wenn da genügend trockene Barriere dazwischen ist.
So schlau sind sie.
Wahnsinnig schlau. Der ist in Sicherheit. Jetzt können wir das auch wieder so zurückdrehen, dass auch der nächste Schnegel wieder ein schönes Versteck findet.
Den alten morschen Baumstamm, schön feucht. Und Frage meines Sohnes, er ist neulich aus Versehen draufgetreten. Hat die Schnecke noch gedacht, Zefix oder Auer?
Ich glaube, dazu denken die zu langsam. Wir als Säugetiere haben ein relativ schnell leitfähiges Nervensystem. Schnecken haben dicke Nerven, deswegen geht es einigermaßen flott, aber wenn man draufsteigt, das ist eine Millisekunde wahrscheinlich und dann denken die nichts mehr.
Bayern 2, 1:1, der Talk, heute auf Hausbesuch und wieder drin in der Zoologischen Staatssammlung bei Professor Michael Schrödel. Die Sonne scheint durchs Fenster. Wie weit Luftlinie von hier sind Sie 1967 geboren?
Dürften so ungefähr 3 Kilometer sein.
Studium auch noch in München. München sehen und sterben.
Ja, und zwischendurch habe ich doch sehr viel gesehen auch. Und sterben will ich so schnell noch nicht.
Der Papa Maschinenschlosser, die Mutter Bürokauffrau. Ist jetzt nicht der klassische Bildungsbürgerhaushalt. Klingt geerdet.
Bin auch nach wie vor geerdet, das waren wir immer. Aber meine Eltern, also im Winter waren wir halt Skifahren, wie damals so üblich. Und im Sommer waren wir am Meer. Und da habe ich beim Schnorcheln sehr schnell festgestellt, was ich später machen will, nämlich Meeresbiologie.
Und was hat der Papa gesagt?
Klar, das mit dem Studieren und so, das war ihm halb recht wahrscheinlich. Aber gab auch keinen großen Widerstand. Ja? Wenn der Bub das will, dann soll er es halt machen.
Und der Bub war ja so gern und viel draußen. Ich habe gehört, Schmetterlingen hinterher, Abenteuerromane lesen, Iglu-Bau im Winter. Das ging vor 40 Jahren noch oder waren die nur so faustgroß?
Ja, das ging tatsächlich und mein größtes Iglu hatte 8 Räume auf 2 Etagen und da war schon einiges an Schneeschippen nötig.
Am Münchner Stadtrand?
Am Münchner Stadtrand, an so eine Hausmauer neben uns da so hin. Geschüttet und gebaut auch und ja, also man konnte es auch begehen. Man konnte dann auf dem 2-stöckigen Iglu oben drauf sitzen und genießen, dass man das zusammengebracht hat.
By the way, was machen Schnecken im Winter?
Die verkriechen sich im Boden, die meisten so tief, dass sie halt nicht durchfrieren.
Und dann kommen sie wieder hoch.
Und dann kommen die einfach wieder hoch, wenn es warm wird im Frühjahr, ja genau. Und manche überwintern als Eier. Das machen zum Beispiel unsere Gartenschädlinge ganz gerne, ja, oder als kleine Jungtiere und die verkriechen sich dann in feinste Spalten. Und andere überwintern als Erwachsene. Das machen zum Beispiel Weinbergschnecken oder auch unser Tigerschnegel. Ja, die können sich so tief verbuddeln, dass sie den Winter überstehen.
Und in den 80ern ging der Michael Schrödel ganz hoch. Ich habe gehört, einer der Gleitschirmpioniere hier. Da geht es aber auch unweigerlich irgendwann mal ganz runter, oder?
Ja, also das Ziel am Anfang war, dass man möglichst lang oben bleibt und in der Luft verbringt. Also die ersten Gleitschirme waren eher so Fallschirmfetzen, es ging halt nur nach unten. Aber die besseren Schirme dann, da kommt man, wenn man einen ordentlichen Aufwind erwischt, schon auch steigen. Also wir sind auch mal stundenlang rumgeflogen von einer Wolke zur anderen in ein paar tausend Meter Höhe. Also es war schon sehr schön und vor allem es gab ja wenig Erfahrung von anderen. Also ich war wirklich in Deutschland bei den ersten dabei. total begeistert natürlich die ganze Zeit.
Aber wenn einer so gern hoch droben ist, wie kann der sich für solche kleinen Wesen tief drunten so sehr interessieren?
Ja, also mein Interesse ist vielseitig, würde ich mal sagen. Ja, ich wollte immer schon Sachen entdecken und erforschen und habe rumgebastelt. Und was es dann genau wird, da war ich, glaube ich, gar nicht so früh festgelegt. Ja. Die Schneckenbegeisterung bei mir ist reiner Zufall eigentlich. Ich war als Hilfswissenschaftler bei einer Exkursion mit Studenten in Südfrankreich. Und da sollte ich Tiermaterial aus dem Meer holen, die unter dem Mikroskop anschauen. Und da habe ich gesehen, hoppsa, da gibt es ja super schöne Nacktschnecken im Meer. Und da habe ich denen eben viele mitgebracht und dann war die Begeisterung klar, ja, also ich werde Schneckenforscher.
Wir waren allerdings auch vorhin in der Kühlkammer, da war in einem großen Glas ein Tintenfisch, Kalamari, keine Schnecke, aber Mollusken ist ja auch ihr Gebiet. Essen Sie noch Kalamari?
Ja, das habe ich mir abgewöhnt, weil ich bin froh, wenn ich mal Oktopusse oder eben auch Sepien unter Wasser sehe. Ja, die werden stark befischt, die werden gegessen, sind auch lecker, gestehe ich. Ja, habe ich früher auch gern gegessen, aber das mache ich nicht mehr. Außerdem sind die Tiere sehr schlau. Das sind die schlauesten Nicht-Wirbeltiere und die erkennen sogar Personen. Manche Oktopusse mögen Pfleger, die ihnen Futter geben und andere Pfleger, die ihnen auch Futter geben, mögen sie nicht.
Mit denen konnten Sie als Taucher fast ein bisschen kommunizieren.
Haben wir tatsächlich auch gemacht. Also wir hatten unseren Hausoktopus, die wohnen in so Höhlen und die halten ihr Zuhause sauber und die platzieren oft Schnecken und Muschelschalen oder Steinchen so als Eingangsbarriere. Ganz ordentlich schaut es aus wie ein Vorgarten. Und wenn man dann den Stein nimmt und ihn weiter ins Loch reinlegt, dann kommt so ein empörter Oktopusarm und setzt den Stein wieder dahin, wo er vorher war. Also die sind extrem ordentlich.
Sie nicht so, wenn ich sagen darf, wenn ich Ihren Papierstapel hier sehe, der reicht Ihnen ja im Sitzen bis zur Schulter.
Ja, wer viel tut, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und bei mir sind es halt gelesene Artikel, die ich glaube, nochmal zu brauchen in nächster Zeit. Und wenn man sehr viele Projekte gleichzeitig hat, dann schaut es eben bei mir so aus, dass ich die dann auf einen Stapel lege, dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss.
Aber es kommt ja sonst auch keiner rein ins Büro. Außer vielleicht manches Mal ein besonderes Exemplar, das Sie mal von einer Expedition nach Brasilien mitgebracht haben.
Richtig, also ich habe meine Frau beim Schneckensammeln entdeckt in Brasilien.
Und die dachte, Schneckenforscher, wow, sexy.
Ich glaube, das war das allerletzte, was sie damals gedacht hätte, aber sie war immer schon naturbegeistert und das ist da im tropischen Teil von Brasilien nicht die Regel gewesen. Und ja, dann haben wir uns unterhalten, was machst du so? Ja, ich gehe jetzt Schnecken sammeln. Dann habe ich gefragt, und gehst du mit? Und schwimmen konnte sie und geschnorchelt ist sie angeblich auch schon mal. Und dann hat sie mich begleitet raus aufs Riff, weit draußen in so einem Einbaum mit Segel, bei Wellengang, mit Haien. Bin ich dann ins Wasser gehüpft, wie ich das halt oft getan habe und sie ist mir hinterher. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass sie noch nie draußen im Meer schwimmen oder schnorcheln war. Und dann habe ich sie gleich mal gerettet. Und ich glaube, das war ein guter Start.
Und sie ist kleben geblieben.
Oh ja. Und sie hat ein prima Suchauge. Also ich habe sie dann gleich immer eingespannt beim Schneckensuchen. Und ich habe eigentlich schon ein ganz gutes Auge auch für winzige Schnecken entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Aber meine Frau, muss ich sagen, die hat das rucki-zucki gelernt und die hat schon Sachen gefunden, die hätte ich nicht gesehen.
Viele Arten werden ja regelrecht übersehen. Ich muss lachen. Sie haben einen Merksatz Ihres Lehrers erwähnt. Die meisten Arten sind klein und hässlich. Kurz, die haben anders als der Sumatra-Tiger auch keine Lobby.
Nein, haben sie nicht, leider, und sind doch wichtig. Also Ökosysteme funktionieren nur, wenn alle Elemente gemeinsam zusammenspielen und wenn man was entfernt, das ist so wie beim Kartenhaus, eine Weile mag das gut gehen und irgendwann ist eine Karte oder eine Tierart, egal ob groß oder klein, zu viel rausgezogen und platscht, dann fällt das System oder das Haus eben zusammen. Und da habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, also nicht nur in Chile, in der Antarktis oder in der Tiefsee wissen wir als Menschheit nicht, was da lebt, sondern auch in sehr gut oder vermeintlich gut erforschtem Gelände.
Auch in Bayern sind wir noch nicht durch.
Auch in Bayern sind wir überhaupt nicht durch. Also gerade wenn man mit genetischen Methoden rangeht, ich bin sicher, wir werden noch neue Schneckenarten für Bayern entdecken. Bloß war das halt bis jetzt nicht unser Fokus, ja, weil im Meer, egal wo ich auf der Welt in den Meeren Nacktschnecken suchen war, wir haben eigentlich überall neue Arten gefunden und oft auch mehrere.
Bei der Gelegenheit, eine These war ja in diesen Corona-Zeiten, wenn man der Wildnis zu nahe rückt oder vor allem Wildtiere isst, dann schlägt das in gewisser Weise zurück.
Ja, der Kontakt zur Wildnis bietet natürlich auch Pathogenen, also Krankmachern, die Chance auf einen überzuschwappen. Ja, und wenn zu viele Opfer dann in der Nähe sind und zu viele Pathogene, dann kann sich sowas festsetzen und mutieren etc. Und dann kann man das weiter in die Welt tragen.
Das heißt, da sind noch tausend andere Varianten und Viren da draußen auf dem Sprung, sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Und der Fachbegriff ist Zoonosen, also Krankheitserreger, die von Tieren auf Menschen überspringen, wenn der Kontakt zu lang ist und zu viel Mensch da ist, wo eigentlich Tier sein sollte.
Da gibt es noch ein paar Überraschungen. Viren, die wir nicht kennen.
Ja, mit Sicherheit. Also bei Viren haben wir ja überhaupt keine Ahnung, was da noch alles gibt. Wir wissen ja nicht mal, wie viele Millionen Tierarten da draußen sind. Bei Mikroben geht es in die Hunderte von Millionen Arten, die wir schätzen, dass es noch gibt. Und wie viele Virenvarianten es geben mag, weiß niemand. Also wenn ich den Vergleich mit dem Eisberg bemühen darf, ja, also wir kennen nicht mal die Spitze des Eisberges.
Während er sinkt.
Während er abschmilzt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich versuche es mal so, wenn es nicht um Schnecken und nicht um Artensterben geht, woran denken Sie dann?
Okay, also wenn ich mal meine Ruhe habe, dann beschäftige ich mich mit meinem seelischen Gleichgewicht, sagen wir mal so, ja, und meditiere und überlege mir Hypnosen und mache auch Hypnosen mit anderen. Und besonders gefällt mir da die hypnotischen Möglichkeiten auch, dass man Traumabehandlung durchführen kann. Also ich bin auch Psychoheilpraktiker und das ist für mich so ein Ausgleichshobby, dass ich da anderen Leuten helfen kann damit und mit Methoden, die eben nicht sehr gewöhnlich schon sind.
Sehen Sie es mir nach, wenn ich mir nicht sicher bin, ob Hypnose funktioniert und nicht ein bisschen was von Hokuspokus hat?
Das sehe ich Ihnen nach. Ich bin ja ein sehr toleranter Mensch und ich bin ja als Wissenschaftler auch sehr skeptisch rangegangen, aber ich habe es inzwischen so oft erlebt und so oft gemacht, also da gibt es bei mir keinen Zweifel. Voraussetzung ist aber, dass man auch in Hypnose gehen will. Also wenn wer das nicht will, dann ist das für mich in Ordnung, aber dann funktioniert es auch nicht mit der Hypnose.
Versuchen Sie es gerade bei mir?
Nein. Überhaupt nicht. Das trenne ich doch strikt. Fühlen Sie sich gerade hypnotisiert? Ich kann meinen Pendel rausholen, wenn Sie wollen. Sie schauen so, als ob. Soll ich?
Ich denke gerade an die Schlange K aus dem Dschungelbuch.
Ja, also Hypnose, das wird überbewertet aus meiner Sicht. Eine Fokussierung auf einen Gedanken oder ein Thema ist im Prinzip auch schon Hypnose. Und jeder, der meinen Film angeschaut hat oder beim Autofahren nicht mehr weiß, wie er die letzte Stunde auf der Autobahn verbracht hat, auch das war ein Trance-Zustand.
So, das nächste Lied ist für Ihre Frau und Brasilien im Allgemeinen samt Regenwald. Tempo de Amor, Virginia Rodriguez.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Michael Schrödel, sagt, unsere Natur stirbt.
So auch sein Buchtitel und ich darf ihn besuchen in der Zoologischen Staatssammlung in München. Und während wir reden, allein in dieser Stunde verschwinden geschätzt 5 bis 7 Arten von der Erde, zum Teil ohne, dass wir sie kennengelernt haben. Aber der Mensch ist nicht immer alleine schuld, oder?
Ja, also es gibt Veränderungen in der Natur. Stillstand würde Tod bedeuten, aber die Veränderungen in der Natur sind normal so langsam, dass die Arten auswandern können oder eben sich anpassen an die verändernden Bedingungen.
Weil gern wird ja gesagt, es gab schon 5 große Massensterben. Was schockt Sie jetzt an diesem 6. so sehr?
Dass es so schnell geht und dass wir Menschen dafür verantwortlich sind. Und das auch sehr bald sehen werden, dass dieses Massenaussterben tatsächlich stattfindet. wenn nämlich da draußen alles, was uns gut und wichtig wäre und uns ernährt und die gute Luft und das gute Wasser zur Verfügung stellt, halt nicht mehr so funktioniert, wie es soll, um etliche Milliarden Menschen zu ernähren.
Weil Ihr Credo ist ja, jede Art kann was, ob genau. Pflanze oder Tier. Und wenn sie fehlt, fehlt was.
Richtig. Und wenn zu viel fehlt, fehlt eben zu viel. Und dann klappt gern mal ein Wald zusammen oder ein anderes Ökosystem.
Und das, was einen wirklich schauern lässt, wenn man Ihr Buch liest, Sie sagen, die nächsten 30 Jahre rollt da was Monströses auf uns zu. Aber ich sitze im Moment noch auf meinem Balkon abends in der Sommerdämmerung, lausche den Vögeln und denke mir, lausche vielleicht weniger den apokalyptischen Nachrichten.
Ja, aber wenn Sie mit Ihrem Balkon auf den brasilianischen Regenwald gucken würden, dann würden Sie sehen, dass der Brocken schon längst im Rollen ist. Und wenn ich Ihnen sage, dass wenn noch 20% vom Amazonas-Regenwald abgefackelt wird, dann wird der restliche Wald auch weitgehend verschwinden, weil der Wald dann eben nicht mehr sein Regenwaldklima halten kann, jetzt mal so ausgedrückt, sondern wenn zu viel fehlt, ist es zu trocken und dann geht der Rest auch kaputt und das kann dann sehr schnell gehen.
Das wäre so ein biologischer Kipppunkt.
Das wäre einer der biologischen Kipppunkte und davon gibt es leider mehrere. Ein anderes großes Ökosystem, was gerade am Zusammenbrechen ist, auch für jeden sichtbar, wenn er will, sind tropische Korallenriffe. Das sind ja riesige Systeme zum Teil vor fast allen tropischen Küsten, die früher als Brandungsschutz da waren, als Nahrungsgründe für die Einwohner, auch als touristische Highlights. Und die gehen uns gerade flächendeckend tatsächlich global kaputt. Und die meisten Experten denken, dass in 10, 20 Jahren keine nennenswerten großen Riffe noch da sein werden.
Aber zeitgleich gibt es doch schon auch Fortschritte. Der Walfang stoppt, die Luft im Ruhrgebiet, Wolf und Biber wieder hier. Studenten, habe ich gesehen, schwimmen im Main in Würzburg, zu meiner Schulzeit undenkbar.
Ja, das sehe ich auch und das freut mich auch. Und das ist auch wichtig, weil man muss sich ja an irgendwas auch aufbauen. Man sieht ja, dass da Maßnahmen helfen. Aber das bringt uns langfristig nichts, wenn die großen Systeme kaputt gehen. Und Regenwald und Korallenriffe sind die einen Systeme, aber Sie haben Wale angesprochen. Wale wollen ja auch was zu fressen haben. Und die großen Wale sind Bartenwale. Und leider ändert sich momentan das Meeresplankton in, soweit wir wissen, allen Ozeanen. Und dann werden die großen Wale bald nicht mehr das Futter haben, woran sie gewöhnt sind. Und dann müssen sie schauen, wie sie mit Quallen fertig werden. Und das ist kein gutes Futter für die meisten Tiere, die es in unseren Ozeanen gibt.
Ihr Mantra lautet ja, Artenkiller sind vor allem die industrielle Landwirtschaft, die Überfischung, die Rodung, diese CO2-Gigatonnen, der Flächenfraß. Aber letztlich reden wir von unserer gesamten aktuellen Art zu leben und zu konsumieren. Wir reden von einer Schubumkehr, aber den Plan gibt's nicht.
Also die Techniken gäbe es sehr wohl zu dieser Schubumkehr und den Plan gibt's eigentlich auch. Er wird halt bloß nicht verwirklicht. Also momentan, es gibt ja diesen Faktor des Fußabdrucks, des ökologischen. Und wenn man sieht, eine Erde ist da, die können wir maßvoll benutzen. Momentan haben wir aber als Menschheit Fußabdruck zwischen 3 und 4. Wir bräuchten 3 oder 4 Planeten für unsere Art der Lebensweise. Und das geht halt auf Dauer nicht. Und das versteht eigentlich jedes Kind. Wenn ich das meinen Kindern erkläre, wir haben die Ressourcen von einem Planeten, wir verbrauchen aber gerade so im Mittel 4, dann wissen die Kinder, das kann nicht funktionieren. Aber anscheinend weltweit denkt man, das kann doch irgendwie funktionieren.
Was lässt Sie denn nicht verzweifeln?
Ja, also das ist jetzt eine gute Frage. Also erstens bin ich grundoptimistisch. Ja, die Alternative wäre ja auch, also wir sagen jetzt gut, es geht eh alles vor die Hunde, die Einflussmöglichkeiten von uns Einzelnen sind viel zu gering, das schaffen wir auch gar nicht mehr rechtzeitig. Ja, und was mache ich dann? Dann habe ich nichts getan, habe mich aufgeregt, weiß, dass alles in Graben geht und was tue ich dann? Dann lasse ich die Sau raus, verschwende und verpeste noch mehr. Das kommt für mich einfach nicht in Frage.
Was tun oder lassen Sie denn persönlich?
Ja, also zum Beispiel bin ich Vegetarier seit einigen Jahren. Ich bin auch seit 3 Jahren nicht mehr geflogen. Ich versuche tatsächlich ökologischer zu leben, so samt Familie auch. Wobei ich schon gesehen habe, also bis zu einem Verbrauch von 2 Planeten runterzukommen als Familie, war jetzt ohne, dass ich irgendwas groß vermissen würde. Noch weiter runter wäre es dann schwierig, weil allein dadurch, dass man in Mitteleuropa geboren ist, verbraucht man schon 0,7 Planeten. plus ein bisschen Arbeiten, ein bisschen Freizeit, ein bisschen Komfort und schon ist man auf zwei Planeten. Also man muss sich tatsächlich überlegen, wenn wir als Menschheit auf einem Planeten runter wollen, dann müssen wir der Natur auch was Gutes tun und damit uns selber. Also nicht nur weniger verbrauchen und kaputt machen, sondern aktiv in die Rolle kommen, dass wir auch Sachen wieder restaurieren, dass wir was Gutes tun.
Ich hatte den Felix Fink beinahe vor Monaten mal da, der meinte, wenn wir schon so gern über Billionen reden, dann doch gern mal Bäume.
Da bin ich völlig seiner Meinung und dann kann man jetzt sagen, ja gut, so einfach kann es ja wohl nicht sein. Natürlich, nichts ist einfach in großen Maßstäben. Ja? Und man muss naturnah pflanzen, man muss die Bäumchen auch pflegen, weil sonst ist in vielen Gegenden, wo früher Wald war, jetzt eh schon zu trocken, die würden kaputt gehen. Ja, aber wenn man den Aufwand und das Geld investieren würde in solche ökologisch sinnvollen Maßnahmen, die man in andere Projekte steckt, die überhaupt nicht sinnvoll sind aus meiner Sicht, dann hätten wir gute Chancen, den Planeten zu retten.
Whatever it takes.
Das ist ein so ein Spruch und Corona hat uns ja auch gezeigt, die Leute verstehen ja auch, ja, wenn man direkt betroffen ist, wenn man sieht, Veränderungen sind nötig mit einem Grund, mit dem ganz Konkreten und einem Ziel, dann machen die Leute in der Mehrheit ja auch mit und die Wissenschaft ist sich einig. Wir zerstören hier und jetzt unseren Planeten und nicht unbedingt das Leben auf dem Planeten. Es wird immer noch Mikroben geben und Kleintiere, aber uns als Zivilisation wird es, wenn wir so weitermachen, in ein paar Jahrzehnten nicht mehr geben. Außer wir tun was, endlich. Und ich glaube immer noch, dass der Mensch lernfähig ist. Das ist auch für mich der Grund, warum ich mich mit Hypnose und Hirn und Psyche beschäftige. Also erstens brauche ich wahrscheinlich selber einen ruhigen Halt, ja, wenn ich mich mit solchen Dingen beruflich auseinandersetzen muss, dann brauche ich auch ein bisschen Trost und Ruhe. Andererseits will ich auch verstehen, wie wir Menschen ticken. Ja, und da sehe ich im persönlichen Gespräch oder wenn man sich Mühe gibt, wenn man aufeinander eingeht, dann ist doch mehr Einsicht da. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass wir das schon noch irgendwie hoffentlich hinkriegen werden.
Sagt übrigens auch der dreifache Vater. Da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Machen aber hier mal eine Zäsur und hören Natur, Christoph May. Heute auf Hausbesuch bei Professor Michael Schrödel in den frostigen Hallen der Zoologischen Staatssammlung.
Ja, da konservieren sich unsere Präparate ganz gut.
Ja, hier stehen sie in tausenden Gläsern in 95%igem Alkohol. Das haben Sie sich sicher auch anders vorgestellt. Wo ist denn Ihre Lieblingsschnecke?
Ja, stehen wir gerade richtig. Also Seehasen mag ich zum Beispiel sehr gern. Die Präparate hier sind schon 100 Jahre alt, schauen aus wie neu.
Eine Riesenviecher.
Ja, und viele von den Arten können auch schwimmen. Also sogar im Mittelmeer kann man die manchmal bewundern. Das sind Seehasen, die haben so Tentakel wie Hasenohren. Ja, und die mümmeln da an den großen Algen und die können einem auch mal schwimmend entgegenkommen. Werden auch bis zu einem halben Meter groß, manche Arten.
Ich habe mal gehört, Sie haben ein Leben lassen beim Tauchen.
Ja, mein Lieblingsseehase. Also wir waren in Peru beim Tauchen in einem Fischereihafen, wo es einfach übelst verdreckt war. Und es gab aber viele Algen. Es gab schwarze Seehasen, die ich schon immer mal finden wollte. Und dann habe ich aber kein Gefäß gehabt, was groß genug gewesen wäre für diesen dicken Seehasen. Und dann habe ich den auf meinen Oberarm gesetzt und der hat sich festgesaugt. Und der ist dann beim ganzen Tauchgang da auf meinem Arm gesessen. Und am Schluss, als wir fertig waren, hätte ich ihn mitnehmen können. Und dann habe ich mir gedacht, er war jetzt so brav da drauf gesessen. Wir haben uns angefreundet, wir sind Tauchpartner. Den muss ich jetzt leben lassen und haben wieder in die Algen gesetzt. Eine der besten Narkosemethoden ist übrigens auch, sie in ein Bierbad zu geben und dann schlummern die weg. Und bei großen, also wir haben ja auch große Tintenfische in der Antarktis konservieren müssen, da fragt man sich schon, also wie gestalten wir jetzt den Abgang möglichst tierfreundlich, ja? Also in Bier.
Ja, ich sehe rechte Hand einige Tintenfische, also unterarmlang. Sind die zum Teil aus der Antarktis?
Ja, ein paar sind aus der Antarktis, aber das Exemplar, von dem ich gerade gesprochen habe, das war das erste Männchen, glaube ich, von dieser Riesenart in der Antarktis und das hat über 20 Kilo gebogen. Also das war nochmal ein großer Blob einfach. Unter Wasser gibt es doch sehr viele Schnecken, ja? Also um die Antarktis rum wimmelt es geradezu von Schnecken.
Und hier wimmelt es von Präparaten, Tausenden, gell?
Ja, also 50.000 Alkoholpräparate ungefähr.
Und ich schaue in, ja, jetzt wird es poetisch, tote Augen, Tentakel, Gehäuse.
Für mich ist das wertvollstes Forschungsmaterial, weil wir zum Teil eben mit dem Eisbrecher über Wochen irgendwo rumgefahren sind, nur um diese Proben zum ersten Mal überhaupt an solchen Stellen zu kriegen. Und es ist auch mit ordentlich Arbeit verbunden gewesen. Ja, also bei minus 30 Grad und scharfem Wind draußen schauen, dass man Schneckenschalen aus so einem hochgeholten Matschhaufen raussammelt, war jetzt durchaus aufwendig auch.
Und wenn sich Ihre Sorgen bewahrheiten, dann haben wir hier so eine Art Arche. Das gab's alles mal.
Ja, das stimmt. Bloß ob uns das dann noch interessiert, was es früher gab. Also wir als Menschen werden durchaus auch Probleme kriegen bald.
Ja, Sie sind dreifacher Papa. Die Kinder sind 14, 15 und 23. Was sagen Sie denen über die Zukunft?
Ja, also ich versuche ehrlich zu sein, ohne sie zu sehr zu stressen. Aber ich bin Wissenschaftler, die Wissenschaft ist sich einig. Momentan laufen viele Dinge aus dem Ruder global und davon sollen die jungen Leute wissen. Und ich kann nur sagen, ich habe Greta Thunbergs Aussagen verfolgt und aus wissenschaftlicher Sicht habe ich nichts gefunden, was daran falsch wäre. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagen die Scientists for Future in Deutschland. Das sind 26.800, die sich da sofort zusammengetan haben, als Greta mal sehr fies aus meiner Sicht jedenfalls kritisiert wurde. Sie soll doch mal die Profis ranlassen, ja, und wir sind die Profis und wir können nur sagen, Greta hat recht. Und ich sage auch nicht, dass die Menschen aussterben, sie liest man ja auch manchmal, ich glaube nicht. Also wir Menschen, wie, leider muss ich das so sagen, wie Kakerlaken und Ratten etc., wir sind wahnsinnig anpassungsfähig auch und erfinderisch. Aber das, was wir gutes Leben nennen und das, was wir Zivilisation nennen und alles, was uns lieb und teuer ist momentan, das wird es, wenn wir so weitermachen, als Welt bald nicht mehr geben.
Soll das letzte Wort sein?
Ja, ich habe Hoffnung.
Dann kann heute Abend noch jeder was machen?
Ich empfehle oft einfach mal den eigenen ökologischen Fußabdruck checken. Ja, dann sieht man, wo man steht. Und das ist ganz einfach. Fußabdruck.de, das ist ein ganz einfacher Test, geht in 5 Minuten. Und da kann man sich dann schon einordnen, ja, wie viele Planetenressourcen man selber benötigt.
Was konsumieren Sie als nächstes?
Was konsumiere ich als nächstes? Das, was mir meine Frau macht. Und das ist in der Regel pflanzlich.
Spontan zuletzt aus dem Bauch raus. Wen möchten Sie gern noch hochhalten?
Eigentlich den giftigen Blauring-Oktopus, den wir hier stehen haben. So klein und doch so giftig. Also da gibt es giftige Speicheldrüsen. Das ist so ein 5 bis 10 Zentimeter Oktopüschen, lebt im Indopazifik unter den küstennahen Brocken am Strand. Und wenn man da hingeht und da unvorsichtig ist, dann fühlt sich der Oktopus bedroht und beißt einen. Und dann kann es passieren, dass man eine Stunde später tot umfällt, weil man nämlich das Gift abgekriegt hat.
Also der kleine Racker hier.
Der kleine Racker, ja, die sind tatsächlich relativ klein. Also
aber oho, das musste jetzt sein.
Klein, aber oho. Und man soll gerade in den Tropen auf gar keinen Fall anfangen, überall mit bloßen Händen rumzustochern. Also das tun wir als Profis auch nicht.
Und mit Blick auf Tentakel und Fühler und Schneckenhäuser. Danke für die kostbare Lebenszeit, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, ich habe mich gefreut.